Der Kölner Autor Guy Helminger ist in den Iran geflogen im Rahmen eines Austauschprogramms, um im Iran den persischen Schriftsteller Amir Cheheltan zu treffen. Die Tagebuchaufzeichnungen, die Guy Helminger während dieser Reise im Jahr 2007 gemacht hat, sind jetzt auch als Buch erschienen. Die Allee der Zähne, Aufzeichnungen und Fotos aus Iran, so heißt das Buch. Guy Helminger ist bei uns heute im Studio, Herr Helminger. Ich darf die ersten drei Sätze Ihrer Aufzeichnungen zitieren. Da schreiben Sie: Die Strohpumpe hatte gebrannt, der Winter ist vertrieben und Karneval vorbei. Im Magazin der NZZ lese ich, dass im Iran auf Trunkenheit 80 Peitschenhiebe stehen. Da hätten wohl nur wenige Kölner die fünfte Jahreszeit überlebt. Zitat Ende. Mit welchen Gefühlen sind Sie denn damals in den Iran geflogen? Das waren schon mulmige Gefühle, oder?
Mulmig weiß ich nicht direkt. Also wenn ich auf die ganzen Leute gehört hätte, die mir abgeraten haben damals, voller Vorurteile, muss man einfach sagen, oder vielleicht nur die Diktatur sehend, wie das ja gerne gemacht wird, dann wäre es vielleicht mulmiger gewesen. Aber ich hatte natürlich mich schon ein bisschen eingelesen. Ich hatte mit Leuten, die wirklich schon da waren, geredet. Und von daher war ich verhältnismäßig ruhig, als ich dahin gefahren bin.
Unser Bild vom Iran ist natürlich von den Nachrichten geprägt. Wie sollte es anders sein? Wir haben da einen strengen muslimischen Gottesstaat vor Augen, ein recht eindimensionales Bild. Damit räumen Sie in Ihrem Buch auf. So haben Sie zum Beispiel erst nach 4 Tagen einen Geistlichen getroffen und die Jugend in Teheran, ja, die führt eher ein Leben, das dem westeuropäischer Jugendlicher gar nicht so unähnlich ist, oder?
Nö, absolut, das stimmt. Das Problem damals, das Buch ist ja schon älter, also nicht das Buch nicht, aber die Aufzeichnungen sind älter, war wirklich, dass die Berichterstattung noch viel eindimensionaler war, als sie heute ist. Heute gibt es ja genug Möglichkeiten, sich wirklich zu informieren. Aber damals hatte man wirklich das Gefühl, es geht nur um den bösen Ahmadinejad, seine ganze Atomprogramm, seine Holocaust-Leugnung, also nur um diese Dinge. Und man hat wirklich in vielen, fand ich, den Fehler gemacht der Eindimensionalität, dass man den Menschen keine Stimme gegeben hat, sondern eben nur aufgrund dieser großen Punkte und auch berechtigten Punkten, ja, alles ein bisschen zusammengeklatscht. Und wenn man dann dahin kommt und die einzelnen Leute fragt oder wirklich angesprochen wird, ich bin fast jeden Tag angesprochen worden, mit einer unfassbaren Offenheit auch, da war ich schon erstaunt, muss ich sagen.
Sie erzählen das sehr anschaulich. Einmal auch, wie Sie betrunken, leicht torkelnd nachts nach Hause gegangen sind. Also Alkohol gibt es dort auch. Hatten Sie keine Angst vor Peitschenhieben?
Also das hat mich tatsächlich auch erstaunt, weil jeder hat mir da seine Bar immer gezeigt. Und ich habe dann irgendwann mal jemanden gefragt, ja, wie kann das denn sein? Hier ist doch Alkohol verboten. Wo habt ihr den Alkohol her? Dann hat einer nachgedacht und hat gesagt, ich glaube, die Regierung organisiert den Schmuggel. Also man musste schon Angst haben tatsächlich. In solchen Sitten, weil es war klar, dass wenn die Moralpolizei da Wind davon kriegte, dass eine Party war, dann haben die draußen gewartet. Und dann die Leute, die rauskamen, einmal die hauchen mussten, die kamen direkt ins Gefängnis. Und das hatte Konsequenzen. Also damit war eigentlich nicht zu spielen. Aber es ist halt wie alles im Iran. Man weiß nie, was morgen kommt. Man weiß nie, mit welcher Vehemenz es durchgesetzt wird. Das kann schief gehen, das kann auch lange gut gehen. Also das ist halt diese Hinhaltemethode oder wie man das nennen mag, wo man dann eine innere Verunsicherheit hat, weil man nie weiß, wann schlägt da jemand zu.
Und was hat das für Auswirkungen auf die Menschen, wenn da immer so eine große Unsicherheitswolke über einem...
Also ich habe mit Leuten geredet, die waren wirklich verzweifelt, wo ich angesprochen wurde und jemand verzweifelt auf der Straße da und gesagt hat, schreiben Sie bitte über uns, es muss was geschehen, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll und so weiter. Aber wirklich in dieser Art. Andere hingegen haben gesagt, wenn Sie was schreiben wollen, dann sagen Sie mal, wir wollen mit den Mullahs nichts zu tun haben. Und dann gab es wieder welche, die haben versucht, konkret die Situation eben zu analysieren, zu gucken, was kann man machen, was nicht. Die Leute, die müssen da leben und die können das auch leben. Und das bedeutet nicht, dass man damit eine Diktatur sich zurechtstutzt oder sagen kann, das ist dann halt nicht so schlimm. Nein, so ist es nicht. Aber egal, wo man lebt, man versucht das Beste daraus zu machen. Und wenn man gezwungen ist, mit etwas zu leben, dann lebt man halt damit.
Und von wegen Gottesstaat, Sie beschreiben das auch, dass das Religiöse in der Großstadt wie Teheran eher verdunstet. Also unter den Jugendlichen, genau wie in Köln oder Berlin, die Jugend lebt da eher säkular.
hat man schon das Gefühl, und es gab auch viele Stimmen, die gesagt haben, dass die Jugend regelrecht areligiös geworden ist, eben weil sie natürlich nach 79 geboren wurde. Sie hat nie etwas anderes erlebt als diesen Gottesstaat, wo man die verlorenen Söhne und Töchter eher nach Hause prügelt, als versucht, mit ihnen zu reden und ihre Ängste oder ihre Entwicklungsschwierigkeiten oder ihre Lust ernst zu nehmen, ja? Da entsteht dann natürlich logischerweise Opposition. Und die fängt zum Beispiel auch bei den Kleidungen an, was ja auch bei uns immer wieder der Fall war. Aber da hat sie natürlich, also kann ganz andere Konsequenzen wiederum haben.
Sie haben im Iran auch Lesungen gehalten, natürlich auch Schriftsteller getroffen. Wie ist es denn um die Meinungsfreiheit im Iran bestellt?
Ja, die gibt es nicht in dem Sinne. Also ich meine, es gibt eine sehr vehemente Zensur in allem. Und es ist auch bei mir und bei Amir so gewesen, bei der einen Lesung, die wir machen wollten in einer Buchhandlung, da haben wir gerade mal am Nachmittag, glaube ich, war es, die Erlaubnis bekommen, das machen zu können. Bei der Uni, als wir da lesen wollten, hat Amir am Tag davor einen Anruf bekommen von oben, ich dürfte sprechen, aber er nicht. Das ist völlig klar. Amirs Bücher wurden ja auch nicht veröffentlicht da. Ne? Verschiedene schon, andere nicht. Aber ein gutes Beispiel darin finde ich diese Anekdote. Amir war vorgeschlagen, Amir Çeltan mit einem seiner Bücher, das ihm veröffentlicht wurde, für den Staatspreis. Und dann hat er gesagt, er würde sich weigern, dafür mitzukandidieren mit den anderen für diesen Staatspreis, solange diese Zensur da wäre. Und die Antwort war halt, man würde ihn ja nicht vorschlagen, sondern sein Buch. Und wer ein Buch veröffentliche, dem gehöre es nicht mehr. Also es ist so. Aber das sind viele absurde Sachen, genauso wie der Zensor für Film ein Blinder war. Ganz offiziell. Ja, der hatte immer zwei Leute daneben, die ihm dann die Szenen erklärt haben und hat dann aber bestimmt, was rausgeschnitten wird.
Das hat natürlich schon das etwas von einer großen Metapher. So etwas. Ja. Da gibt es natürlich auch unter den Armeniern Christen im Iran. Wie lebt man denn in dem muslimisch geprägten Staat, wenn man einer anderen Religion angehört?
Ich habe danach gefragt und da hat... Warum auch immer? Keiner hat jetzt gesagt, wir haben hier Probleme. Ich weiß natürlich, dass es Probleme gibt, aber die Version zumindest der Leute, mit denen ich reden konnte, hieß es immer, nee, wir können das aber hier ausüben, das geht schon. Wahrscheinlich, solange man sich sehr, sehr klein hält, wird es eventuell funktionieren. Aber man kennt ja durchaus die Nachrichten der Verfolgungen.
Was Sie natürlich auch beschreiben, ist die wunderbare Natur im Iran. Sie sind viel herumgefahren. Da gibt es aber auch schon eine große Kluft zwischen dem Leben auf dem Land und in einer Stadt wie Teheran, oder?
Ja, absolut. Also ich denke mir, dass sogar schon vom Norden nach Süden Teheran, es hat natürlich auch damit zu tun, ob man zur Mittelschicht gehört oder ob man eher arm ist. Es hat damit zu tun, welche Bildung da ist auf dem Land, wo die Bildung in den meisten Fällen etwas geringer ist, verfällt man natürlich viel mehr dieser ganzen Propaganda, auch dem politischen Missbrauch durch Religion, dem sitzt man eher auf natürlich. Es ist nicht umsonst, dass die ganzen Basijis, die in die Stadt gekarrt werden, um dort für Ordnung zu sorgen, sehr viele auf dem Land rekrutiert werden, wo die eben klar gesagt bekommen haben, was moralisch gut und was schlecht ist. Schwarz-Weiß, fertig. Und die kommen dann in diesen Moloch Teheran und gehen halt auf die Jugendlichen los, die wagen eine Krawatte zu tragen als Symbol westlicher Dekadenz oder einen Hut oder was auch immer.
Was Sie auch viel gemacht haben, Sie haben viele Fotos gemacht. Die sehen wir auch in Ihrem Buch. Sie haben auch viele Menschen fotografiert. War das denn schwierig? Wie haben die Menschen denn reagiert, wenn Sie die fotografiert haben?
Ja, ich frage immer vorher. Ne? Ich gehe auf die zu und mache Fotos. Verschiedene sagen, ja, können Sie machen. Es hängt immer von Land zu Land ab. Es gibt Länder, da sind Menschen sehr froh, fotografiert zu werden. Ich komme gerade aus Indien. Da kann man jeden fragen und 99,9% der Leute sagen ja, weil die teilweise nicht mal das Geld haben, um sich jemals fotografieren zu lassen. Und ich mache es ja dann auch oft so, dass ich, solange ich im Land bin, die Fotos entwickeln lasse und dann gehe ich wieder auf die Stelle zurück und gebe ihnen ihr Bild. Im Iran war das völlig anders. Da haben sie gefragt, warum? Was willst du damit machen? Und dann habe ich eben erklärt, dass ich Autor bin, dass ich unter anderem Bilder mache, auch um zu beschreiben, um mich zu erinnern, eventuell mal Notizen zu einem Buch machen würde und so weiter. Und dann haben die einen halt ja, die anderen nein gesagt.
Warum haben Sie Ihre Aufzeichnung aus dem Iran die Allee der Zähne genannt?
Das hat natürlich damit zu tun, ich bin, wie gesagt, kein Journalist. Ich bin ja auch kein Experte für Iran, überhaupt nicht. Ich war ein paar Wochen da. Aber als Autor ist es natürlich so, dass man überall versucht, Dinge zu beschreiben, einzudringen. Es ist schon alles so passiert. Aber gleichzeitig spielt natürlich auch, dass ich eine starke Rolle, was bei Journalisten vielleicht eher das Zurückgenommene ist, ist bei mir ein wesentlicher Punkt, eine Achse, an dem sich alles dreht. Und da kommt es eben dazu, dass die eigene Fantasie mit hineinspielt. Und wenn man in so einem Staat ist, da hatte ich eben eine Situation, da gehe ich über eine Allee und da stehen so kahle Bäume, weil es hat geschneit, es war Februar, März. In dem Moment plötzlich habe ich so eine Vision vor Augen, als würden da so lippenlose Münder anfangen, alles zu zermalmen. Ja, und daraus entstand dieses Bild.
Also es geht aus Ihrem Buch hervor, dass Sie sich immer mitnehmen, nicht nur, dass es so augenzwinkert anfängt. Ich komme gerade aus dem Karneval, dass Sie natürlich auch als Autor, als Dichter, auch als Lyriker schreiben. Auch das merken wir dem Buch an. Und am Ende Ihres Tagesbuchs, da steht nun kein Kommentar, jetzt keine abschließende, auch politische oder wie auch immer geartete Einordnung. Nein, am Ende schreiben Sie, wie Sie erkranken noch und mit Mühe zurückkommen, weil Sie sich irgendein Virus einfangen. Also es bleibt da dem Leser selbst überlassen, sich nach der Lektüre ein Urteil zu bilden. Wie hat sich denn Ihr Bild über den Iran geändert? Das Bild, das Sie vorher hatten und das danach?
Ich weiß nicht, ob man das auf den Iran reduzieren kann. Ich finde, Reisen bringt einfach die Möglichkeit, die Eigenpositionen auch zu relativieren. Das bedeutet nicht, dass es beliebig wird, jetzt was man denkt und alles gut, heißt das überhaupt nicht. Ich habe Wertevorstellungen, von denen werde ich nicht wegrücken. Aber es ist trotzdem interessant, einfach plötzlich zu merken, dass gewisse Vorstellungen, die man von einem Land hat, zum Beispiel, wenn man in so ein Land geht, hört man immer, bloß nicht über Politik diskutieren. Völliger Blödsinn. Ja? Oder es gibt viele solche Sachen. Und dieses Hinterfragen dessen, das gibt natürlich nachher ein viel differenzierteres Bild eines Landes, als wenn man zu Hause auf der Couch sitzt und von Anfang an ablehnt, in so ein Land zu fahren, weil es ja eine Diktatur ist.
Und immer nur die gefilterten Meldungen aus den Nachrichten bekommen. Ja. Ich kann nur sagen, machen Sie sich selbst ein Bild über den Iran jenseits der oft eindimensionalen und häufig zugespitzten Nachrichten, die wir aus dem Land hören. Lernen Sie den Iran und die Menschen dort kennen, indem Sie die Aufzeichnung von Guy Helminger lesen. Die Allee der Zähne, Aufzeichnungen und Fotos aus Iran, so heißt sein aufschlussreiches, einfühlsames und auch sehr spannend zu lesendes Buch mit vielen Fotos. Das Buch ist im luxemburgischen Verlag Capybara Books erschienen. Es hat 132 Seiten, kostet 17 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitte.